So, jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich schon richtig auf die Reihe, die vor uns liegt. Das Thema Weisheit, das beschäftigt mich schon seit vielen, vielen Jahren. Und für mein Leben hat das eine ganz positive, belebende Dynamik. Es gibt ja so Themen, die werden oft thematisiert in der Kirche, im Gottesdienst. Aber dieses Thema Weisheit, das steht oft etwas im Schatten. Dabei liegen da so richtige Schätze drin. Und ich denke, als erstes für dieses Thema, ungewöhnliche Thema, sollten wir uns erstmal ein bisschen locker machen, so die Arme ausschütteln, Kopf kreisen, die Erwartungen, die gängigen Erwartungen mal hinter uns lassen, die Kreativsynapsen anwerfen und über dieses Thema der Weisheit in unserem Leben nachdenken. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind alle Experten für Weisheit. Das hört sich ja so an, als Weisheit, das ist ja für Akademiker, das ist für Intellektuelle. Meine Weisheiten sind sehr klein, aber das stimmt nicht. Von Kindesbeinen an haben wir alle Weisheit gelernt. Die Frage ist nur, ob es gute Weisheiten sind. Und um da in das Thema reinzukommen, habe ich mir gedacht, wir fangen heute mal mit Struwwelpeter an. Vielleicht das erste Bild mal. Wer von euch kennt Struwwelpeter? Müsste man andersrum fragen. Also ich glaube, fast jeder kennt Struwwelpeter. Das ist eines der bekanntesten Kinderbücher weltweit, in über 40 Sprachen übersetzt. Also das kennen wir mal. Und geschrieben wurde es von Heinrich Hoffmann. Geräte bedienen hat auch mit Weisheit zu tun. Ist das nicht wunderbar? So, Heinrich Hoffmann, das war im 19. Jahrhundert ein Nervenarzt in Frankfurt, ein liberaler Demokrat, war politisch aktiv im Umfeld der Paulskirchenversammlung. Er hatte 3 Kinder. Und die wollte er erziehen, als sie noch klein waren. Und er wollte nicht auf die üblichen moralischen Sprüche zurückgreifen, sondern wollte seinen Kindern eine gute Erziehung mitgeben, um sie aufs Leben vorzubereiten. Was sagt so ein Vater in der damaligen Zeit seinen Kindern? Was brauchen nach seiner Meinung seine Kinder, um in dem Leben ein gutes Leben zu führen? Schauen wir uns die Einleitung an. Sieh einmal, hier steht er, Pfui, der Struwwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, Gasgar Struwwelpeter. Und wenn wir nun kurz drüber nachdenken, dann erkennen wir, was das Thema ist und wofür es da ist. Also das Ziel von diesem Struwwelpeter ist, das Kind soll in seiner Charakterentwicklung gefördert werden. Es soll eine eigenständige Persönlichkeit werden. Es soll Eigenverantwortung lernen. Das pädagogische Mittel hier ist natürlich die Drohung und die Angst. Die Angst vor Spott, vor Zurückweisung. Das wird uns nicht gefallen. Aber dass ein Kind lernt, Körperhygiene lernt, für sich selber zu sorgen, das ist mit Sicherheit ein gutes Ziel. Und so sehen wir das bei allen 10 Struwwelpeter-Kindern, die da in dem Buch beschrieben sind. Wir schauen uns noch eines an, weil das ja nicht unser Hauptthema ist. Was habe ich jetzt? Da, genau. Der Daumenlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomme. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und, wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf. Und herein im schnellen Lauf, Bautz, da geht die Türe auf. Und herein im schnellen Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab. Mit der großen scharfen Schere, hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Ich hoffe, es ist keiner traumatisiert. Heutzutage müsste man eigentlich eine Triggerwarnung vorwegstellen. Aber sowas haben wir als Kinder gelesen, offensichtlich fast alle hier. Und nochmal drüber nachgedacht, das Thema, um das es geht, das ist gut. Daumenlutschen ist ab einem gewissen Alter sicher nicht das, was gut ist für einen Menschen. Das muss man sich abgewöhnen. Das Ziel ist gut, aber das Mittel hier in der Drohung, diese drastischen Bilder, das ist natürlich schon brutal. Und so geht das bei allen 10 Struwwelpeter-Kindern. Und man kann sagen, diese Struwwelpeter-Kinder, die werden zu einer bürgerlichen Weisheit erzogen, zum Leben im bürgerlichen Umfeld. Ordnung, Hygiene, Gehorsam, das sind die Dinge, die damals notwendig waren, nach Meinung des Vaters. Die Mittel, die sind verstörend, das geht gar nicht mehr, das muss man heute erklären, was da alles in diesem Buch geschieht. Aber das Ziel, ich glaube, das können wir schon nachvollziehen. Aber worum es mir vor allem geht, die pädagogischen Mittel, wie der Vater das bei seinen Kindern erreicht, das ist Humor und Reim, das sind Bilder, das sind drastische Vergleichungen und Übertreibungen. Das sind Mittel der Weisheit. Mit diesen Mitteln soll ein Kind das lernen, was der Vater für gut hielt. Und genau das Gleiche finden wir auch in der Bibel. Auch die Bibel redet mit uns wie ein Vater mit dem Kind. Auch die Bibel gebraucht Reime oder Parallelismus war das damals. Sie gebraucht drastische Bilder, damit wir aufmerksam werden, damit uns eine Wahrheit oder Weisheit im Kopf bleibt. Das ist also das Mittel der biblischen Weisheit. In der Bibel sind das die Bücher Sprüche, Prediger und Hiob. Und Elemente der Weisheit finden wir auch in den Psalmen. Wir finden sie in fast jedem Buch der Bibel. Wir finden sie sehr viel, aber oft nicht so bekannt im Neuen Testament. Und einen Gedanken möchte ich gleich mitnehmen, das hat Joel schön eingeleitet. Die Weisheit in der Bibel redet zu uns mit einer mütterlichen Stimme. In Sprüche 1 bis 9, da ist es Frau Weisheit, also die Weisheit wird personifiziert und sie redet wie die Mutter mit dem Kind oder wie ein Kinderbuch mit den Kindern. Und auch das letzte Kapitel der Sprüche ist wieder eine weibliche Figur, nämlich die Hausfrau, das Lob der Hausfrau. Also das ist eine erzieherische Literatur, die uns Erwachsenen helfen will, Weisheit zu lernen. Und diese Weisheitsliteratur redet mit uns eben über Alltägliches. Sonst redet die Bibel über große Themen, Gott, Himmel und Erde, Verlorenheit, Sünde und so. Aber in diesen Weisheitsbüchern geht es um alltägliche Dinge, um gutes Reden, schlechtes Reden, um Beziehungen, um Umgang mit Geld, um das richtige Verhalten in der Öffentlichkeit. Das sind da die Themen. Gott kommt sehr viel vor, aber mehr im Hintergrund. Und das schauen wir uns diese Woche an, das Buch Sprüche, Prediger, Hiob und so diese Weisheits. Es geht um ein gewisses Denken, was uns die Bibel da vermitteln will. Aber heute wollen wir uns einen Text aus dem Neuen Testament anschauen, und zwar Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Denn der Jakobusbrief ist ein ausgesprochen weisheitlicher Text. Da geht es auch um richtiges Reden, die Gefahren von falschem Reden und so weiter. Das sind Weisheitsthemen. Also, wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen, aber ihr könnt es auch vorne mitlesen. Jakobus 3, 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also hier kommt auch sehr breit das Thema Weisheit zur Sprache. Und die Frage ist, wer ist weise und verständig unter euch? So fängt das an. Und so sollten wir uns mal umgucken. Wer ist denn hier unter uns weise und verständig? Sind es die, die auf der Kanzel stehen oder die Ämter gewählt sind? Nein. Sind es die, die besonders fromm wirken? Nein. Sind es die, die alle bewundern? Auch nein. Jakobus sagt, zeige deine Weisheit, deine Verständigkeit aus dem Glauben in den Werken, in deinem Wesen, in deiner Lebensführung, in deiner Persönlichkeit. Das zeigt, dass du verständig bist, das zeigt auch deinen Glauben. Und das ist doch, finde ich, ein interessanter Wechsel der Ebene. Wir denken oft, Weisheit als Christen, unseren Glauben, den würde man sehen aus den frommen Werken. Wie oft wir beten, Bibel lesen, dass wir in Gottesdienst gehen. Daran würden wir gerne zeigen, dass wir weise sind als Christen. Und wenn das nicht reicht, dann packen wir noch gerne was drauf. Wir zeigen dann unsere Weisheit, unseren Glauben in der Mitarbeit, in Geldspenden, im Bibelverteilen, je nachdem. Das ist so unser Fokus. Aber der Jakobus legt seinen Fokus auf etwas anderes. Wer weise und verständig ist unter euch Christen, der zeige es durch einen guten Wandel, durch gescheite, gute, produktive Beziehungen, indem er Friedensstifter ist, indem er gütig ist. Es wirkt so, als würde Jakobus die Ebene wechseln. Aber deswegen sollten wir genau hinhören, genau das ist das Entscheidende. In Vers 18 heißt es, die Weisheit von oben ist rein, friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Sie ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Diese Weisheit, die finden wir nicht in gelehrten Büchern, sondern an Menschen, die das leben, die friedfertig sind, nicht selbstgerecht, deren Glauben man im Alltag sehen kann. Diese Weisheit ist gelebter Glaube im Alltag. Sie zeigt sich in der Familie, wenn die Kinder schreien und man mit den Nerven am Ende ist. Sie zeigt sich in der Arbeitswelt, wie der Chef mit seinen Mitarbeitern redet, wie die Mitarbeiter über ihren Chef reden. Sie zeigt sich in Konfliktsituationen, wie wir dann reagieren. Zu Anfang unseres Lebens im Glaubens, da geht es um den richtigen Glaubensinhalt. Was glaube ich über Gott? Zu Anfang, da geht es besonders darum, wie kann ich die Gebote halten, um Gottes Willen zu tun? Aber wie arm wäre das, wenn das alles wäre, das Richtige zu glauben und nicht zu sündigen? Der Glaube soll doch in unsere Persönlichkeit eindringen. Der soll uns prägen, der soll uns umgestalten. Das Vorbild von Jesus soll uns zu besseren Ehepartnern machen und Eltern. Das Sterben von Jesus am Kreuz, das soll uns fähig machen, auch anderen zu vergeben. Der Heilige Geist, der möchte, dass wir bessere Arbeitgeber oder Arbeitnehmer werden, bessere Freunde. Die Weisheit des Glaubens, die zeigt sich im Alltag. Aber da ist die Frage natürlich, ist das so? Ist das die Wirklichkeit meines Lebens? Für mich wäre es leichter, wenn ich einfach aufzählen dürfte, mein Glaube zeigt sich am Bibellesen, am Beten, an meinem Beruf und all diesen Dingen. Das wäre einfach. Viel schwieriger ist es, mich zu fragen, welche Sprache spricht denn mein Leben sonst? Ist das getränkt von der Weisheit und Gegenwart Gottes? Und das wird bei euch nicht anders sein. Das ehrliche Zeichen unseres Glaubens, das zeigt sich, wenn wir aus der Kirche draußen sind. Einer der alten Erweckungsprediger hat mal gesagt, ich gebe keinen Pfennig auf die Frömmigkeit eines Mannes, bei dem nicht Hund und Katze merken, dass er sich bekehrt hat. Also Hund und Katze, die Niedrigsten im Haushalt, selbst die müssen es merken, dass sich jemand bekehrt hat, dass eine Herzensveränderung stattgefunden hat. Und Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger, sagt, überall im Haus ist es zu spüren, wenn ein Mensch sich bekehrt. Die Herrin war vorher vielleicht scharf, aber durch die Gnade Gottes kommt Zucker in ihre Natur. Die Magd war vielleicht faul und geschwätzig, aber durch den Glauben wird sie eifrig und gewissenhaft. Der Herr, nun ihr wisst, wie Herren sind, aber als Christ wird er freundlich und rücksichtsvoll. Ich glaube nicht an deine Religion, lieber Freund, wenn sie der Gemeinde und der Betstunde gehört, aber nicht deinem Zuhause. Wahres Christentum durchdringt das ganze Leben. Genau das sagt Jakobus. Wahrer Christentum durchdringt das ganze Leben. Unser alltägliches Verhalten, unsere Persönlichkeit, unser Umgang mit Situationen, unsere Verantwortung, die wir im Alltag haben, im Beruf oder wo auch immer. Ich glaube in deiner Religion nicht, lieber Freund, wenn sie der Gemeinde und der Betstunde gehört und nicht deinem Zuhause. Wahres Christentum durchdringt das ganze Leben. Aber an der Stelle, da muss ich was ganz Persönliches sagen. Damit habe ich meine Schwierigkeiten. Als Ehemann habe ich meine Schwierigkeiten mit dieser Weisheit, die sich im Alltag zeigt. Mir fehlt oft die Selbstlosigkeit und die Geduld, von der Jakobus spricht, mit meiner Frau, in meinem Zuhause. Da bin ich nicht immer vorbildlich. Und auch als Vater habe ich da meine Probleme. Ich wünschte mir, ich wäre meinen Söhnen ein besserer Vater gewesen und noch ein besseres Vorbild, ein besserer Wegbegleiter. Aber ich bin das oft nicht. Gütig und geduldig, selbstlos, zugewandt, so wie Jakobus das hier in Vers 18 sagt. Und mein Arbeitsalltag deckt täglich meine Defizite aus. Da müsst ihr nur mal meinen Arbeitgeber fragen. So könnte ich das für alle Lebensbereiche sagen. Der Anspruch, dass die göttliche Weisheit mein Leben prägt, dem werde ich oft nicht gerecht. Warum sage ich das hier? Nicht, um mich klein zu machen, sondern um zu zeigen, wo wir alle stehen, wie es uns allen geht. Wir Christen sollen zeigen, dass wir weise sind im Sinne Gottes. Aber wir schaffen das so oft nicht. Unser Leben spricht oft eine andere Sprache. Schon wenn wir hier zur Tür rauskommen, gehen, dann fallen wir so leicht in die alten Muster. Und wenn wir ins Auto steigen und nach Hause fahren, dann ist vielleicht alles wieder wie bisher. Vielleicht ist das seit Jahren so. Aber wisst ihr was? Das Ganze ist nicht so schlimm. Die Bibel nimmt uns an die Hand, dass wir lernen, dass wir Weisheit lernen. Es ist nicht schlimm, wenn wir Fehler haben, wenn wir dem Anspruch nicht genügen. Es ist nur schlimm, wenn wir da drin bleiben. In Sprüche 3, Vers 7, da heißt es, halte dich nicht selbst für weise, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Oder Sprüche 26, Vers 12, wenn du einen siehst, der sich selber für weise hält, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Und Jakobus 1, Vers 5, wenn jemandem von euch Weisheit fehlt, dann bitte er Gott, der jedem gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Sich selber für klug halten und zu sagen, ach, habe ich nicht das Problem mit, das ist schlecht. Aber seinen Mangel zu erkennen, den Bedarf, weise zu werden, das ist der Anfang von Weisheit. Manchmal trifft man ja Leute, die schon alles wissen, die auf alles eine Antwort haben, die immer das letzte Wort haben. Und ich würde mit der Bibel sagen, da habe ich mehr Hoffnung für einen 10-Jährigen, der neugierig ist, der Fragen stellt, der seine Fehler und Begrenzungen einsieht. Von Kindern erwarten wir, dass sie Erziehung annehmen. Rat und Erziehung. Tu das, lass das. Das ist kindgemäß, wenn sie das annehmen. Aber was ist eigentlich mit uns selber, wenn wir erwachsen geworden sind? Wer von uns lässt sich denn kritisch ansprechen auf unseren Alkoholkonsum, auf unser Übergewicht, auf deine Rechthaberei, auf deine Kritiksucht an den anderen, an Luxus, Geiz oder Bitterkeit? Wer lässt sich zu solchen Themen etwas sagen? Wer darf mich oder dich ermahnen, wenn du Pastor bist oder schon 70 Jahre alt bist und deinen Stand im Leben hast Oder wenn sich jeder vor deinen verbalen Attacken fürchtet, wer darf dir etwas sagen? Jedes dieser Themen kann unser Leben zerstören innerhalb kurzer Zeit. Jedes dieser Themen kann unseren Glauben entwerten. Aber die gute Nachricht ist, Gott lässt uns nicht einfach laufen. Er sieht nicht tatenlos zu, wie wir in die Fallen tappen, sondern er redet mit uns darüber, in der Weisheitsliteratur. Er spricht diese Themen an und jeder, der bereit ist, hinzuhören, der findet da die Korrektur. Mir fällt es auch schwer, mich korrigieren oder kritisieren zu lassen und sehr gerne möchte ich mich selber davor schützen. Aber wenn Gott mit mir ins Gespräch geht, dann kann ich mich dem öffnen, dann kann ich das zulassen. In meinem stillen Studierzimmer, da kann ich mir Gedanken machen über diese Themen. Kein Mensch spricht mich darauf an, weil sich das unter uns nicht gehört. Aber ich fange an, aufmerksam zu werden für diese Themen, die im Buch Sprüche angesprochen sind, weil Gott mit mir darüber redet. Und so können wir dann durch die Weisheitsliteratur der Bibel ganz heimlich und privat lernen. Wir können weise werden. Wir können aufmerksam werden für das, was Gott uns sagen möchte. In Sprüche 9, da sagt die Weisheit, wer unerfahren ist, der komme zu mir. Wer unverständig ist, der komme und esse von meinem Brot und trinke von meinem Wein. Wenn wir bei uns Torheit sehen, dass wir irgendwie aus diesen Mustern nicht herauskommen, dann sind wir eingeladen von der Weisheit in der Bibel, dann sind wir eingeladen, auf Gott zu hören und von ihm zu lernen. Wir müssen uns bei Gott nicht schützen, dass er diese Themen anspricht, sondern er ermutigt uns geradezu, diese Themen anzugucken und er nimmt uns an die Hand, dass wir auf einen guten Weg kommen. Aber das Thema Weisheit ist noch viel besser, als dass es uns nur erzieht. Im Alten Testament, da redet Frau Weisheit mit uns. Aber im Neuen Testament, da ist Jesus Christus selber die rufende Weisheit. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr unerfahren seid, die ihr leidet, kommt und lernt von mir. Also so wie die Frau Weisheit im Alten Testament mütterlich positiv geredet hat, redet im Neuen Testament Jesus Christus, dass wir von ihm lernen. Im Neuen Testament wird Jesus die Weisheit Gottes genannt. Durch ihn wird unser durch Schuld und Torheit entwertetes Leben erneuert und heil. Unsere Ehen, unsere Familien, unsere Beziehungen, unser Beruf, das kann heil werden, wenn wir es Jesus hingelegt haben. Im Neuen Testament, da werden nicht die Pharisäer gelobt, die alles richtig gemacht haben oder zumindest meinten, sie hätten alles richtig gemacht, sondern wer seinen Mangel an Weisheit und guten Werken erkennt, der wird gelobt. In 1. Korinther 1, da heißt es, dass Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht hat und dass er uns rettet durch die verrückte, die wahnsinnige, durchgeknallte Botschaft vom Kreuz. Und wer seine eigene Verrücktheit kennt und damit nicht klarkommt, der darf das hinbringen zu Jesus Christus und heil werden, erneuert werden durch diese unglaubliche Botschaft vom Kreuz. Ich glaube, es gibt verschiedene Zugänge zum Glauben. Ein wichtiger, entscheidender Zugang ist das Thema Schuld und Verlorenheit. Kein Mensch wird gerettet ohne Jesus Christus, ohne den Glauben an Jesus Christus. Und wenn Menschen das Zerstörerische der Schuld, der Sünde in ihrem Leben sehen, dann werden manche Leute offen dafür, dass sie an Jesus Christus glauben, der gekommen ist, zu retten, was verloren ist. Aber für andere Menschen ist dieses Thema der Schuld nicht das wichtigste Thema, sondern das Thema der Weisheit. Vielleicht sehen sie in ihrem eigenen Leben, wie Dummheit, Torheit ihr Leben kaputt gemacht hat. Oder sie sehen hoffentlich an Christen, wie Leben aussehen kann, wie heile, gute Familien aussehen können oder Ehen, die auch durch Krisen kommen. Oder aber Menschen sehen die Verrücktheit dieser Welt. Und ich denke, es wird jeden Tag immer schlimmer mit der Verrücktheit dieser Welt, was politisch los ist, militärisch, gesellschaftlich in Deutschland. Diese Welt taumelt. Trotz all ihrer Weisheit wird es, so scheint es, immer schlimmer. Und dann wird vielleicht für manch einen die Frage offen, zu fragen nach Gottes Weisheit, nach dem, was Halt gibt in dieser verrückten Zeit und Welt. Aber vor allem, das schönste und größte Thema der Weisheit im Neuen Testament ist natürlich Jesus Christus. Im Alten Testament gilt König Salomo als der weiseste Mensch überhaupt. Ich frage mich, wie das sein kann. Er hatte schließlich 300 Haupt- und 700 Nebenfrauen. Das klingt für mich ziemlich dumm. Aber er war irgendwie doch sehr weise. Und die Königin aus Saba, die kam 1000 Kilometer durch die Wüste, um diesen Mann kennenzulernen, der so weise ist. Aber Jesus sagt selber, siehe, hier ist mehr als Salomo. Er ist mehr als Salomo. Es gibt 1000 mehr Gründe, Jesus kennenzulernen, über seine Weisheit, über seine Lebenshilfe zu staunen. Und auch bei Jesus finden wir einprägsame Sprüche. Im Buch Sprüche heißt es, die Sprüche des Weisen sind wie Nägel, die eingeschlagen sind, weil sie im Kopf und im Herz bleiben. Und die Nägel, die Jesus einschlägt, die sind mindestens so gut wie im Buch Sprüche. So sagt er, macht euch keine Sorgen, was ihr essen oder trinken oder anziehen sollt. Oder ihr könnt euer Leben nicht verlängern. Gott hat die Lilien auf dem Feld besser gekleidet als Salomo. Er hat die Vögel versorgt, die nicht säen und nicht ernten. Und ihr seid doch viel mehr für ihn. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Das sind Themen der Weisheit. Das ist ein Weisheitsspruch, an dem wir Orientierung und Halt finden. Und wenn Menschen das hören, wenn sie merken, wohin ihre eigene Weisheit sie geführt hat, mit dem Schönheitswahn, mit der Gesundheitsreligion, und dann sowas zu hören, keine Sorgen, Gott sorgt, Gott weiß, vertraue auf Gott, das sind Dinge, an denen unser Herz in Ordnung kommen kann. Es ist Jesus Christus, zu dem uns das Thema der Weisheit am Ende führt. Und es ist Jesus Christus, an dem unser Leben wirklich erneuert wird. Wir können an der einen oder anderen Stelle etwas lernen und verbessern, wie wir reden, wie wir miteinander umgehen. Aber im Kern werden wir verändert durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und wir werden die Woche nicht so viel Zeit dafür haben, aber es ist mal ganz interessant, die Weisheit des Alten Testamentes zu vergleichen mit der von Jesus. Und da stellt man dann fest, dass die Weisheit von Jesus ist eine rebellische Weisheit. Sie ist ganz ungewohnt, das ist nicht die Weisheit dieser Welt. Und er verspricht Segen und Glück denen die Welt das nie versprechen würde. Und das mit diesen Worten möchte ich schließen. Glücklich die wissen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich die mit Hunger und Durst nach Gerechtigkeit sind, denn Gott macht sie satt. Glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Jesus Christus, du bist der wahre Weisheitslehrer. Bei dir findet unser Leben wirklich zur Heilung und Erneuerung. Wir danken dir, dass du mit uns redest über die Themen, die unser Leben kaputt machen können. Und dass du es behutsam tust, nicht von oben herab. Und wir bitten dich, dass auch in dieser Woche deine Weisheit unser Leben erreicht und verändern kann. Danke, Jesus Christus, dass du nicht zusiehst, tatlos zusiehst, wie unsere Leben in die falsche Richtung laufen. Herr, segne du uns. Amen.